Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, schön, dass ihr da seid, dass wir diesen Sommergottesdienst feiern können. Ich freue mich, dass so viele da sind, trotz der Sommerzeit und der Ferienzeit, die ja nun begonnen hat. Ich möchte heute mit euch nachdenken über eine Frage, nämlich die Frage, was ist der Mensch? Es geht um unser Menschsein, was es damit auf sich hat. Komisches Thema, klingt irgendwie vielleicht abstrakt und vielleicht fragt ihr euch, was will der denn darüber jetzt predigen? Ich will das mal mit zwei Fragen deutlich machen. Wie sehen wir uns eigentlich selbst? Wie sehen wir uns? Und eine zweite Frage, die ich gegenüberstelle, wie sieht Gott uns? Wie siehst du dich? Und wie sieht Gott dich? Und passt das zusammen? Geht das in Deckung? Harmoniert das miteinander? Was würdest du sagen? Warum ist das so wichtig, diese Fragen sich zu stellen? Wie sehe ich mich und wie sieht Gott mich? Weil die Beantwortung dieser beiden Fragen davon abhängt, wie wir leben. Wie du lebst, auch als Kind Gottes, als Christ, hängt davon ab, wie du dich siehst und wie du meinst, wie Gott dich sieht. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass Gott sagt, du bist mir willkommen, du bist mir wichtig. Du sollst meine Worte hören und mit meinen Worten leben, dann bist du gesegnet. Ich liebe dich, so wie du bist und ich will dich verändern hin zum Positiven. Du sollst mich auch lieb haben. Das lesen wir in der Bibel immer wieder. Doch sehen wir uns selbst in dieser Weise auch wertgeschätzt? Wenn du an dein Versagen denkst, wenn du an deine Schuld denkst, an deine Unvollkommenheit, wenn du daran denkst, dass du begrenzt bist, dass du auch scheiterst, wie siehst du dich? Und was denkst du, wie sieht Gott dich? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, haben wir eben gehört im Psalm 8 von David. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Vielleicht hast du das auch schon mal gedacht. Gott sieht mich doch gar nicht. Ich bin doch viel zu unbedeutend. Ich bin doch viel zu klein. Ich bin doch viel zu unwichtig. Warum soll er mich denn gerade sehen? Es gibt so viele andere Milliarden Menschen und noch viel bessere, als ich es vielleicht bin. Ja? Wieso ich? Wieso sagt er mir, ich sehe dich, ich will dich, ich liebe dich? Wie kann das angehen? Er ist doch viel zu groß und wir sind viel zu klein dafür, oder? Er ist doch viel zu bedeutend und wir sind viel zu unbedeutend dafür. Er hat doch Größeres, er hat doch Wichtigeres zu tun, als dich und mich zu sehen. Vielleicht hast du diesen Gedanken schon mal gehabt. Letztlich geht es um die Frage nach der Bedeutsamkeit deines und meines Lebens. Was bedeutet unser Leben eigentlich? Und wenn wir diese Fragen so stellen und uns so herantasten an dieses Thema, merkst du vielleicht, ja, das ist schon nicht ganz unbedeutend. Was ist der Mensch? Was bin ich? Dass Gott sagt, ich liebe dich. Dass Gott sagt, ich will dich. Dass Gott sagt, ich will in deinem Leben wirken. Ich will dich verändern, hinein in das Bild, das ich von dir habe. Ich meine, nun gibt es viele schlaue Leute in der Weltgeschichte, die sich darüber schon, über diese Fragen, was der Mensch ist, schon geäußert haben. Es gibt eine ganz lange Zitatenliste. Also es gibt auch Literatur oder im Internet könnt ihr gucken, aber das ist schon mal noch mal ganz interessant. Zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe, der hat einmal gesagt, das Erdentreiben, wie es auch sei, ist immer doch nur Plackerei. Das ist alles irgendwie Mühe, ne? Das ist alles irgendwie so Ringen, Kampf manchmal auch und durchwursteln und durchkommen und ja, mancher Christ hat auch gesagt, ausruhen kannst du dich im Himmel, aber bis dahin musst du dich placken. Plackerei. Vielleicht denkt mancher das von euch auch. Ähnlich sagt ja auch die Bibel etwas. Es ist ja interessant, dass die Bibel all diese Stimmungslagen unseres Lebens aufgreift. Also die Bibel ist so konkret und so praktisch und nimmt auch die Fragen auf, die wir kennen. Da heißt es zum Beispiel im Prediger 2 von dem Davidsohn. David hat Psalm 8 verfasst und Salomo, einer seiner Söhne, den ihr ja auch schon sicherlich gehört habt, kennt, der hat das Buch Prediger zum Beispiel geschrieben. Und da heißt es in Kapitel 2, Vers 17, alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Kannst du eh vergessen. Bringt doch nicht viel. Das ist so ein bisschen so eine resignative, fatalistische Weltsicht des Menschen, die es bis heute ja gibt. Ich las ein Zitat von dem Astrophysiker Stephen Hawking, manchen bekannt von euch, der ja die Existenz Gottes für unnötig erklärt und sagt, der Sinn eines Lebens, der liegt ganz individuell bei dem Menschen ganz beliebig zu setzen, von dem, der unterwegs ist. Er hat gesagt, der Sinn des Lebens ist, was man dafür hält. Punkt. Der Sinn des Lebens ist, was man dafür hält. Kann doch jeder machen, kann doch jeder überleben. Es gibt nicht einen übergeordneten absoluten Sinn, es gibt nicht irgendwie eine absolute Autorität über allem, es gibt keine moralische Instanz, sondern es ist letztendlich völlig egal, weil jeder kann selbst gucken, was Sache ist. Ich meine, die Menschen haben sich das immer schon gefragt. Ich fand ein Zitat, und das ist das letzte, keine Sorge, das fand ich so schön, aus dem 15. Jahrhundert, also schon 525 Jahre alt. Die hatten auch Humor damals. Nämlich ein Zitat der Menschen, die damals unterwegs waren. Sie haben gesagt, ich kam, weiß nicht woher. Ich bin, weiß nicht wer. Ich lebe, weiß nicht wie lang. Ich sterbe und weiß nicht wann. Ich fahre, weiß nicht wohin. Mich wundert's, dass ich so fröhlich bin. Ist doch cool, ne? Ich finde das gut. 15. Jahrhundert, müsst ihr euch mal überlegen. Kannst du, wenn du den Text haben willst, sag Bescheid, ich schicke ihn dir. Kannst du auf Geburtstagskarte schreiben oder so. Wobei du dann natürlich auch schreiben solltest, was dein Ziel ist und wofür du zu leben weißt. Ja, okay. Also die Menschheitsgeschichte ist voll solcher Aussprüche über das Leben. Aber die Frage, die Kernfrage ist, wie beantwortest du? Wie beantwortest du die Frage danach, warum Gott sich um dich kümmert? Warum du Gott wichtig bist. Und ich möchte dazu mit dir in die Bibel schauen und möchte schauen, was sagt eigentlich Gottes Wort darüber? Denn Gott gibt in seinem Wort die Antworten auf diese Fragen nach dem Leben. Gott, der Schöpfer, der weiß am besten, wozu wir leben, weiß am besten, wie wir leben können. Und er kann auch am besten diese Fragen beantworten nach dem Wie und nach dem Wozu, oder meinst du nicht? Deswegen ist es gut, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Und gleich am Anfang der Bibel, im ersten Kapitel der Bibel, im ersten Buch Mose, da sagt Gott in der, man nennt das Pluralis Majestatis, in seiner majestätischen Pluralität von Vater, Sohn und Heiliger Geist, sagt er, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Also, lasst uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Menschen machen als ein Ebenbild, das uns ähnlich ist. Vielleicht hast du das noch im Ohr, was in Psalm 8 von, wie es hieß, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die, sonst muss Daniela nochmal nach vorne kommen und Psalm 8 nochmal vorlesen. Du hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als Gott, niedriger als die Engel. Es ist krass, was Gott in seinem Wort sagt. Der lebensschaffende Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schafft den Menschen zu seinem Abbild, Körper, Seele und Geist, beide in einer, ich sag mal, Dreiheit. Was für eine Würde steckt da drin? Was für eine Würde ist es, ein Geschöpf dieses Gottes zu sein und diesem lebendigen Gott ähnlich zu sein? Als ein Abbild, ein Ebenbild beschrieben zu sein. Es gibt kein anderes Geschöpf auf dieser Erde, auch nicht die Engel, die ein Ebenbild oder ein Abbild Gottes sind, aber du bist es, ich bin es. Musst du dir mal bewusst machen. Das hebräische Wort für Mensch heißt Adam. Also Adam ist eigentlich kein Name. Adam ist eine Bezeichnung. Adam ist der von Gott geschaffene Mensch, bedeutet wörtlich Erdling. Sorry, tut mir leid. Erdling. Klingt so ein bisschen nach Herr der Ringe, ne? So. Erdling. Du bist so ein, ja, bist halt ein Erdling. So. Und in dieser Bezeichnung ist etwas ausgedrückt. Wir kommen von Gott. Er hat uns geschaffen als Adam, als Mensch, als Erdling. Und das drückt schon eine Beziehung zu dem aus, der uns geschaffen hat. Wir haben einen Ursprung. Wir kommen woher? Adam ist von Gott geschaffen und er erhält vom Schöpfer seine Bedeutung und seinen Auftrag. Und was war sein Auftrag? Die Erde zu füllen und sie zu pflegen. Das war sein Auftrag. Unsere Gott-Ebenbildlichkeit begründet unsere menschliche Würde. Den Satz habe ich hier schwarz und unterstrichen. Ich sage es nochmal. Unsere Gott-Ebenbildlichkeit, dass wir Gott ähnlich sind, begründet unsere menschliche Würde. Nicht das, was wir leisten. Nicht das, was wir tun. Nicht das, was wir können. Nicht das, was wir verstehen. Nicht unsere Erfahrung. Nicht unsere Begabungen. Nicht unsere theologischen Erkenntnisse. Sondern unsere Gott-Ebenbildlichkeit macht unsere menschliche Würde aus. In unserer Würde als Geschöpfe Gottes, weil wir von ihm herkommen, liegt die Kraft zum Leben. Darin liegt die Kraft zum Leben. Aber wie leben wir? Wie leben wir? Wie lebst du? Wie erlebst du dich? Wie erlebst du die Menschen um dich herum? Wie leben wir? Der Schriftsteller Oscar Wilde aus Irland sagte einmal, Leben ist das Allerseltenste in der Welt, die meisten Menschen existieren nur. Das hat mich nachdenklich gemacht. Wie ist das bei dir? Was würdest du sagen? Lebst du ein Leben, das aus Gott kommt? Ein Leben in der Fülle, so wie Gott vielfältig und voll ist? Oder hast du vielleicht auch eher den Eindruck, dass du manchmal existierst? Jemand anders sagt vielleicht, ich vegetiere mehr, als dass ich lebe. Wie ist das bei dir? Leben oder existieren? Ich möchte lieber leben als existieren. Ich möchte lieber Leben kosten und Leben erfahren, das Gott für mich bereithält, als einfach so dahin zu vegetieren. Es ist nicht egal für dich, ob du deinen Ursprung in dem Geschaffensein Gottes siehst oder nicht. Das ist nicht egal, ob du sagen kannst, ich komme von Gott her. Ich glaube, dass er mich gewollt und geschaffen hat. Das ist nicht egal für dein Leben heute. Das ist nicht egal für dein Leben morgen. Die Menschen, die sich als Produkt einer evolutionistischen Entwicklung sehen, die neigen dazu, dass sie das Leben materialistisch erklären müssen. Von der Materie her, ja, wie soll es auch anders gehen? Als könnte bloße Materie für sich genommen wirklich leben. Materie existiert. Aber nicht alles das, was existiert, lebt. Verstehst du, was ich meine? Nicht alles das, was existiert, wie dieses Glas Wasser, lebt. Es sind Atome, es ist Energie da drinnen, aber das ist ein, wir würden sagen, ein totes Ding. Es lebt nicht. Im Gegensatz zu uns, wie Gott uns geschaffen hat, ein Mensch mit Körper, Seele und Geist, der viel mehr ist als Materie. Du bist viel mehr als einfach nur Materie. Die Bedeutsamkeit des Menschen liegt nicht zunächst in seiner Biologie. Mag die Biologie auch noch so überwältigend und stark sein. Je mehr wir lernen von der Biologie des Lebens, des Menschen, desto mehr staunen wir. Und das ist schon klasse, was man da alles entdecken kann und was man da herausfinden kann. Aber in unserem Gottesbezug, in unserem Geschaffensein von dem, der das Leben ist, kommt unser Leben her. Das macht unser Leben aus. Weil wir von Gott kommen, darum sind wir als seine Ebenbilder wertvoll. Er hat das Leben quasi in uns hineingehaucht. Er hat uns seinen Odem gegeben. Das Leben hineingehaucht. Und wie hat er das getan? Schauen wir einmal drauf. Ich habe ja gesagt, wir wollen die Bibel befragen. Wie hat er das getan? Auch das sagt uns Gottes Wort. Und Gott hat den Menschen Adam geschaffen Staub von der Erde hat er ihn genannt. Afar min ha'adama im Hebräischen. Staub von der Erde. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, ich will uns diesen Vers einmal erinnern. Dann nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Ist doch klasse, oder? Ohne dieses Anblasen Gottes wäre der Mensch nur Materie, Erde, Substanz dieser Erde, tote Materie, geistlos, leblos. Aber weil Gott das Leben, den Lebensatem in ihn hineingehaucht, hineingeblasen hatte, wurde er zu einem Nefesh, wie es im Hebräischen heißt, ein atmendes Wesen, ein lebendiges Wesen mit Geist und Bewusstsein. Und das ist der Unterschied zur Materie. Das ist nachher auch der Unterschied zur, ich sag mal, belebten Welt um uns herum, Pflanzen- und Tierwelt. Weil wir Ebenbilder Gottes sind, hat Gott uns ein Privileg gegeben, eine besondere Auszeichnung gegeben, besondere Kennzeichen gegeben. Nimshatrayim heißt es, Hauch des Lebens. Gott ist die Quelle des Lebens, unseres Lebens. Und das im Übrigen nicht nur am Anfang, wenn wir geboren werden, sondern solange wir leben. Und wenn es dann irgendwann einmal zu Ende ist und dieser lebendige Atem aufhört zu atmen, was ist dann? Dann hauchen wir mit dem letzten Atemzug, und ich habe das oft erlebt, dann hauchen wir mit dem letzten Atemzug das Leben aus. Und was dann bleibt, ist Tod, ist Materie. Und sofort mit dem Aushauchen des Lebens verändert sich diese Materie, weil das Leben nicht mehr drin ist. Und der Mensch ist nicht mehr Nefesh, lebendiges, atmendes Wesen, sondern er ist tote Materie. So hart das auch auszuhalten ist. Ich frage dich, wie kann es sein, wenn dieser Lebenshauch doch unsere Würde beschreibt, wenn das von Gott herkommen doch unseren Wert deutlich macht, wie kann es sein, auf diesem Hintergrund, dass wir Gott vergessen? Dass wir unser Leben nach irgendwelchen Maßstäben leben, die die Welt uns gibt, aber nicht die mit Gott zusammenhängen? Wie kann das sein, dass wir Gott vergessen, dass wir Gott links liegen lassen? So als wäre das Existieren in dieser Welt dasselbe wie Leben aus ihm zu haben. Wie kann das angehen? Schuld daran ist der, der Gottes gutes Werk zerstört in dieser Welt. Ich nenne ihn mal den Feind Gottes, den Diabolos, den Durcheinanderbringer, den ewigen Lügner, den Wolf im Schafspelz, den brillenden Löwen, der umhergeht und zu verschlingen sucht, was er packen kann und Menschen auf eine Seite zieht, weg von dem Schöpfer, hin zum Existieren in dieser Welt. Als wenn es den Himmel auf Erden gäbe, als wenn die Erde schon das Ziel sei, auf das wir zugehen. Die Beziehung zu unserem Schöpfer ist beschädigt. Deine Beziehung zum Schöpfer ist beschädigt. Meine Beziehung zum Schöpfer ist beschädigt. Wir atmen, wir leben, wir haben das, was Gott uns gegeben hat in uns, aber es ist beschädigt. Es ist beschädigt. Es funktioniert nicht mehr einwandfrei. Das merken wir auch immer wieder. Wir nennen das Sünde, wir nennen das ungute Gewohnheiten, wir nennen das Bindungen, wir nennen das Süchte, wir nennen das Krisen und Probleme, wir nennen das verschiedenste Namen, die wir diesem Sachverhalt geben, weil wir merken, es ist nicht mehr so, wie es mal war. Und es sollte eigentlich anders sein, so wie Gott sich das gedacht hat. Die Sünde, die entstellt uns in unserer Gottebenbildlichkeit. Das ist so, wie wenn du in einen Spiegel guckst und der Spiegel ist gewölbt und krumm und schief und dein Bild ist krumm und schief. Entstellt. Lang oder breit oder so eine Nase. Entstellt. Das bist nicht wirklich du. Wie sieht Gott dich? Wie siehst du dich? Die Fragen haben wir vorhin gestellt. Es ist die Sünde, die entstellt uns in unserer Gottebenbildlichkeit. Sie hindert uns daran, mit Gott und den Menschen im Frieden zu leben. Ja, sie führt uns ins Existieren statt ins echte Leben hinein, das Gott für uns bereithält. Das tut die Sünde. Und deswegen hat Gott Jesus geschickt. Jesus ist die Lösung unseres Sündenproblems. Jesus ist der, der diese Entfremdung von Gott, diese Entstellung des Gottesbildes wieder zurückführt, hin zu dem, wie Gott sich das vorgestellt hat. Du bist ein geliebtes Gotteskind, du bist gerecht gemacht, du bist eine neue Kreatur, du gehörst fortan zu mir für Zeit und Ewigkeit und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, wenn du dich zu mir hältst. Deswegen ist Jesus gekommen, um uns in diese Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer, zurückzuführen. Dafür ist er gestorben am Kreuz von Golgatha, damit das möglich ist und wir im Frieden mit Gott leben können. Ich möchte dich fragen, wo brauchst du diese Vergebung Jesu, damit du wieder in dieses Gottesbild hineinkommst, das er von dir hat? Wo stimmt das Bild, das du von dir hast, wenn du dich ansiehst, nicht mehr überein mit dem, wie Gott dich sieht und wie Gott dich haben will, wie er sich dein Leben und dich vorgestellt hat? Oder ich kann auch fragen, im Blick auf welche Punkte in deinem Leben brauchst du Heilung? Brauchst du Veränderung? Brauchst du Erneuerung? Brauchst du Gesundung? Brauchst eine große Portion Vergebung, damit du wieder so wirst, wie du werden sollst, wie du von ihm gedacht warst, als er dich geschaffen hat, als du noch gar nicht im Mutterleib warst, als er sich gedacht hat und dich geplant hat, als du noch gar nicht existiertest. Und genau hier liegt das Problem von uns Menschen nach dem Sündenfall. Durch die Sünde hat Adam, der Mensch, diesen Bezug zu Gott, seinem Schöpfer verloren. Seine Würde, wir haben es gehört, ist entstellt. Er ist seiner Freiheit beraubt. Deswegen hatten wir diese Predigtreihe Freiheit, weil Gott in die Freiheit führt. Durch die Sünde sind wir zum Sklaven des Fleisches geworden. Wir lassen uns bewegen und treiben von manchem Trieb und wir binden uns an diese Welt, anstatt dass wir uns binden an den lebendigen Schöpfer, der das Leben für uns bereithält. Und der Feind Gottes, der redet uns ein, Gott sei überflüssig. Wir schaffen das schon alleine, wir kommen schon alleine zurecht. Super und schön zu existieren, das hat er auch was für sich. Und schon vergessen wir das Leben, das Gott für uns bereithält in Jesus Christus. Ich möchte euch einmal zum Abschluss ein Beispiel bringen, und zwar habe ich gedacht, ich mache das mit einem biblischen Beispiel. Und mir ist Mose in den Sinn gekommen. Mose, dieser Mann Gottes, der hat ja so viel erlebt, viele von euch kennen ihn sicherlich auch, der hat vieles durchgemacht, vieles erlebt. Ich erinnere uns ein bisschen, da ist Mose am Königshof in Ägypten, er war eigentlich ein Prinz, kann man sagen, ein Königssohn, aufgenommen von der Prinzessin, von der Tochter des Pharao. Und dann hat er in Ägypten einen Menschen, einen Mann erschlagen. Also er war ein Mörder, muss man so sagen. Und ist geflohen, musste fliehen. Er floh nach Midian. 40 Jahre lang war er dort, weit weg von Ägypten, Schafhirte. Er hat auch dort geheiratet. Und eines Tages, er hütet gerade die Schafe, tritt er an einen Dornbusch, der brennt, ohne zu verbrennen. Manche von euch kennen diese Story. Dieser brennende Dornbusch. Und dann spricht dieser brennende Dornbusch auch. Ich meine, das ist ja klasse, ne? Du machst Gartenarbeit und dann brennt dein Kirschlorbeer, ohne zu verbrennen, und dann spricht er auch noch mit dir. Dann denkst du auch, jetzt ist vorbei. Ich weiß nicht, was Mose gedacht hat. Jedenfalls, der Dornbusch hat gesagt, Mose, Mose. Und Mose hat gespürt, das ist nicht einfach nur Einbildung, sondern da redet Gott wirklich, da muss was anderes hinterstehen. Und er spricht diese drei Worte, hier bin ich. Hier bin ich. Und dann sagt Gott aus diesem Busch, trete nicht herzu, sondern zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, und dann wird es schwer zu übersetzen, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. So lesen wir meistens in den Bibelübersetzungen. Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Also Schuhe ausziehen bedeutete für den Orientalen damals die Rechte abgeben. Ja, ich sage mal, wenn man seine Schuhe auszieht, ist man rechtslos. Also er zieht die Schuhe aus und dann sagt Gott, das ist heiliges Land und Mose soll ihm begegnen, diesem lebendigen Gott, mit nackten Füßen. Da soll keine Schuhsohle mehr zwischen sein, zwischen Gott und ihm. Auch keine ganz dünne mehr, so Barfußschuhe oder so. Ne? Nein, ausziehen, nackter Fuß auf der Erde und direkte Verbindung zum lebendigen Gott. Aber warum, habe ich mich gefragt, warum sagt Gott, der Boden, auf dem du stehst, ist Adamar Kodesh. Adamar Kodesh heißt fruchtbare Ackererde. Also fruchtbares Land. Aber wo war da gerade Mose mit seinen Schafen? Da war kein fruchtbares Ackerland. Das war Weideland draußen. Das war Kraut und Rüben, hätte ich beinahe. Nee, Kraut und Rüben ist ja Ackerland. Ne? Also nicht Kraut und Rüben, sondern Walachei. Da war nichts. Da war nur ein bisschen Stoppelgras und was die Schafe dann eben gefunden haben, das haben sie gefressen. Das war kein bearbeiteter Ackerboden, kein fruchtbarer Boden, wo man etwas anpflanzen konnte oder gar ernten konnte. Nein, es war karge Steppe, trockener Boden, kein gepflegter Garten. Warum sagt Gott das? Adamar Kodesh, warum? Weil Gott etwas Neues schafft. Mose steht da mit nackigen Füßen und Gott sagt ihm, ich schaffe etwas Neues. Ich, Gott, mache trockenen Wüstenboden zu etwas ganz Fruchtbarem, zu fruchtbarem Ackerland. Ich möchte Neues schaffen. Und er begründet diese Verheißung und Zusage mit seinem Namen, Yahweh. Was ist sein Name? Was bedeutet das? Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Da steckt ganz viel Dynamik drin. Da steckt ganz viel Überraschung drin. Ich stecke voller Überraschungen, Mose, darauf kannst du dich verlassen. Und Mose bekommt einen Auftrag, nämlich das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Übrigens war Mose 80 Jahre alt, ne? Das zum Thema, wann gehe ich in Ruhestand? Und wann höre ich auf, aktiv für das Reich Gottes zu arbeiten? Er war 80 Jahre alt, führte Ägypten aus Israel heraus, obwohl er 100% der Meinung war, dass er für diese Erfüllung der Aufgabe nicht geeignet war, weil er nicht gut sprechen konnte. Er hatte irgendwie wahrscheinlich einen Sprachfehler. Und Gott sagt, kein Problem, wenn ich dich beauftrage, dann helfe ich dir auch. Und hat ihm dann Aaron an die Seite gestellt, der für ihn geredet hat. Und so ging das dann. Gott selbst rüstet Mose aus, was er dazu braucht, bekommt er von Gott und Mose lässt sich auf diese Sendung ein und erlebt Gottes wunderbares, großartiges Handeln. Soweit Mose. Und ich habe dir diese Geschichte einmal so erzählt, um deutlich zu machen, wie sieht Mose sich, als er da stand? Wie hat er sich gesehen? Wie siehst du dich? Und sagst, ich kann nicht reden oder ich kann dies nicht oder ich kann das nicht oder ich bin schon 80. Wie siehst du dich? Und wie sieht Gott dich? Und was hat Gott mit dir vor? Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Vielleicht bist du doch viel mehr, als du denkst, was du bist. Vielleicht bist du viel mehr, als das, was du selber siehst, wenn du dich siehst. Was bin ich, Gott, dass du dich um mich kümmerst, dass du mich wertschätzt, dass du mich beauftragst, dass du mich segnest, dass du mich sendest, dass du mich beauftragst. Er hat Adam beauftragt, er hat Eva beauftragt, er hat Mose beauftragt und all die anderen habe ich ausgelassen, die dazwischen standen und die danach kamen, okay? Die hat er auch beauftragt, die hat er auch gesandt, die hat er auch gesegnet. Und die waren ihm wichtig und er hat sie lieb, so sehr lieb. Auch in deinem und meinem Leben schafft Gott Neues. Das Trockene, das Verdorrte, das karge Land wird Adamar Kodesh, wird fruchtbares Ackerland. Warum? Weil Gott etwas Neues pflügt, etwas Neues sät, etwas Neues entstehen und wachsen lässt. Und ich denke an dieses Wort als Schluss, Ezekiel 36. Manche von euch kennen dieses Vers 26, da heißt es, ich gebe euch ein neues Herz und ich gebe euch einen neuen Geist und ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, und jetzt kommt es, das lebt. Ein Herz, das lebt, nicht existiert, nicht vegetiert, ein Herz, das lebt. Diese Verheißung gilt dir, denn du bist sein Ebenbild, nach seinem Bild geschaffen. Und etwas Neues kann Wirklichkeit werden in deinem Leben, wenn du dich mit ihm wieder verbindest. Und vielleicht verstehst du jetzt etwas mehr, warum diese Frage, auch wenn sie so abstrakt klingt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Keine philosophisch abstrakte Frage, sondern eine ganz konkrete seelsorgerliche Frage. Wie siehst du dich und wie sieht Gott dich? Und was möchte Gott in dein Leben hineinlegen? In dein Herz pflanzen, dass dein Herz wieder anfängt zu schlagen, dass es wieder lebt und du nicht einfach nur vegetierst oder existierst. Und da möchte ich dich gerne ermutigen. Du kommst von ihm her. Du gehörst zu ihm. So bist du geschaffen. Du bist kein Produkt des Zufalls. Das Evolutionsthema ist ein eigenes Thema. Da können wir nochmal Fachleute zu holen oder andere. Das ist ein eigenes Thema, aber mach dir klar, das ist keine wissenschaftliche Frage, die ich jetzt angesprochen habe. Es ist keine philosophische, sondern eine existenzielle Frage, eine seelsorgerliche Frage. Du sollst wissen, wo du herkommst, weil das verändert dein Leben jetzt hier und heute. Und das verändert dein Leben auch morgen. Davon bin ich überzeugt. Dein Vater im Himmel kümmert sich um dich, weil du zu ihm gehörst, für immer und ewig. Und was du brauchst, das Einzige, was du brauchst, ist darauf zu vertrauen, dass das stimmt. Und dich darauf einzulassen. Und dafür möchte ich beten. Lieber Herr Jesus, so hab Dank für das, was wir hören durften. Lass es in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen, weil du den Boden vorbereitest. Und weil du zum Wachsen bringst, was du an Saat aussehst. Schenk du unserem Herzen, schenk du unserem Leben wieder Lebendigkeit. Lass uns wegkommen vom Existieren oder Vegetieren hin zu einem Leben, das du für uns bereithältst. Du bist der Schöpfer. Und das hat nichts mit der Vergangenheit allein zu tun, sondern das hat mit unserer Gegenwart und Zukunft zu tun. Lass uns das, so gut es geht, ein Stück weit verstehen und im Herzen festhalten und lass es Wirkung zeigen, damit wir mehr und mehr in das Bild hinein verwandelt werden, das du von uns hast. Schenk du uns die Lebensfreude und den Lebensmut, den du für uns bereithältst. Herr, wir haben den Herrn über Leben und Tod an unserer Seite. Wir haben den Schöpfergott zum Vater. Wir haben den Erlösergott Jesus Christus als Herrn. Wir haben den Heiligen Geist als Bindeglied, als Verbindung hin zu dir. Was kann es Besseres geben? Du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir sind Körper, Seele und Geist und wir sind verbunden mit dir. Jesus hat den Weg freigemacht. Hab Dank dafür. Und so schenke uns diese Erkenntnis und diese Überzeugung, dass das unser Leben prägt und verändert. Danke für diesen Gottesdienst, danke für diesen Sonntag, danke, dass du da bist. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.